Yeah, come on. Hi. Ich habe zwei Sachen gehabt, die mich gestern noch beschäftigt haben. Und zwar habe ich zu Gott gesagt, es ist mir egal, wie viele Leute hier sind. Ich weiß, Karnevalswochenende, viele sind vielleicht unterwegs. Ich habe gesagt, es ist egal, wie viele Leute hier sind. Ich werde predigen, ich werde mein Bestes geben. Jesus, ich weiß, dass du die richtigen Leute hier hinsetzt. Dass es so viele richtige Leute sein würden, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Danke, Jesus, Gott ist gut. Und die andere Sache war, was ziehe ich an? Ich weiß nicht, noch welche, die am Abend vorher überlegen, was sie anziehen sollen am nächsten Tag. Keiner? Doch, es gibt welche, gut. Ja, Inna, wir reden später, ne? Okay, ich habe hier meine Sachen, meine Uhr, mein iPad und warte auf die Salbung, weil ohne die geht gar nichts. Okay, ich möchte direkt starten mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Die mich kennen, mich schon mal predigen gehört haben, wissen, dass ich da gerne in manchen Geschichten rumstocher, die aus dem Alten Testament kommen. Und Gott hat mich an eine Stelle geführt aus dem Buch Daniel, wo Nebukadnezar, der König aus Babel, eine 30 Meter hohe goldene Statue errichten lässt. 30 Meter, ich meine, stell dir das mal vor, wie hoch das ist. Ich glaube, das London Eye in England ist so hoch. Das ist ein wahnsinniges Gebilde gewesen, das komplett aus Gold. Und was er wollte, war, dass sein Volk dieses Bild anbetet. Und er hat diesen Ort, wo er dieses Bild aufgestellt hat, und er hat das ausrufen lassen, dass alle Statthalter, alle Polizeibeamten, also alle hohen Leute, aber auch das normale Fußvolk sollte kommen, um sich eben vor diesem Bild zu beugen und es anzubeten. Alle sollten niederfallen, und er hatte da voll den Plan, wie das genau aussehen sollte. Und es waren drei jüdische Männer, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die sich weigerten, sich diesem Bild zu beugen. Und das wurde dem König gesagt. Da sind drei Leute, die wollen sich nicht beugen. Und der König wurde wütend und sagt, was geht mit euch? Wer ist denn der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Und was Schadrach, Meschach und Abednego antworten, ist Folgendes. Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen lassen. Eine wichtige Info habe ich vergessen. Diejenigen, die sich nicht dem Bild beugen wollten, wurde vorher angedroht, dass sie dann in den Feuerofen stattdessen geworfen würden. Also schien nicht groß Wahl zu sein, wenn man leben wollte. Aber diese drei Männer, die weigerten sich und sagten, wir wissen zwar nicht, ob Gott uns rettet. Wir wissen, er kann, aber wir wissen nicht, ob er es tut, aber wir beugen uns nicht. Und das finde ich so gut, wie sie davon Gott reden, dass sie zwar wissen, er kann, aber nicht, ob er würde. Und sie beugten sich nicht vor dem Befehl, sie beugten sich nicht den Wertevorstellungen der Welt, sie beugten sich nicht dem Geist der Welt, nicht den Umständen und nicht dem Druck, der ihnen auferlegt wurde. Und richtig und falsch änderte sich nicht in dem Moment, obwohl der Druck so hoch war. Sie kannten ihren Gott und wussten, dass er souverän ist und retten kann, aber nicht, ob er retten würde. Gott ist gut. Das sagen wir hier in dieser Gemeinde sehr oft. Und Dinge, die geschehen, die uns begegnen, die kategorisieren wir ganz häufig ein in das ist gut und das ist schlecht. Und es ist auch so, dass schlimme Dinge passieren, das sage ich jetzt nicht. Aber es liegt gar nicht in unserer Aufgabe, zu bewerten, ob Dinge, die Gott zulässt, gut oder schlecht sind. Denn was wir nicht kennen, ist der gesamte Plan dahinter, den Gott schon in Bewegung gesetzt hat. Die Zusammenhänge, die Idee dahinter oder das, was Gott damit vorhat. Es ist so, dass wir nicht unsere Umstände betrachten sollten und daran Gottes Güte messen sollen. Ich habe ein sehr persönliches Beispiel, was ich jetzt gerne erzählen möchte, und ich hatte kurz überlegt, ob ich das erzählen soll, aber ich glaube, das bringt eigentlich so richtig die Botschaft hervor, das, was ich auf dem Herzen habe, wo ich mir wünsche, dass es das, dass das diese Veränderung in euer Leben bringt. Und das kann man nur, wenn man auch sich selbst verletzlich zeigt. Deswegen erzähle ich das, und ich hoffe, dass ich nicht heule. Aber und zwar ist vor ein paar Monaten mein Vater gestorben. Und wir wussten länger, dass es ihm nicht so gut ging, aber wir wussten nicht genau, was war, und er hat auch nicht so viel darüber mit sich reden lassen. Auf jeden Fall war es so, dass eine Woche vor seinem Tod ihm die Diagnose Leberkrebs rauskam. Und ich habe diese, also als in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer Family-WhatsApp-Gruppe, das Bild geschickt wurde, nachdem meine zwei Schwestern, meine Eltern wohnen in Bayern, ihn besucht haben, habe ich dieses Bild gesehen und ich habe alle auf dem Bild erkannt, außer meinen Vater, weil er so abgebaut hatte und weil er so verändert aussah. Und das Krasse war, dass ich wusste, dass Gott gut ist und souverän ist und dass er heilen kann. Aber ich wusste nicht, ob er würde. Aber das hielt uns nicht auf, zu glauben und zu beten und zu hoffen und dran zu bleiben und das Gute zu hoffen und zu glauben. Und ich weiß, dass viele aus dem Haus das mitgeglaubt haben und mitgetragen haben, und wir haben echt gerungen darum. Und eben dann eine Woche, nachdem die Diagnose kam, nachdem wir das erfuhren, starb er. Und ich hatte noch nicht die Perspektive, dass daraus etwas Gutes werden könnte. Aber ich wusste eins, Gott macht keine Fehler. Und natürlich hat das alles, dieser ganze Prozess, also eigentlich voll den Prozess in mir ins Rollen gebracht, und ganz viele Fragen sind aufgeworfen worden. Und was ich so sehr an Gott liebe, ist, dass er mir voll die krassen Sachen aufschlüsselte, wie eigentlich schon 2 Jahre zuvor er etwas ins Rollen brachte, das der Beziehung zu mir und meinem Vater voll die Wiederherstellung gebracht hatte. 2 Jahre vorher begann er ein Prozess, wo Heilung passierte, wo ich hatte in diesen 2 Jahren viel mehr Kontakt als überhaupt sonst in der vergangenen Zeit mit meinem Vater. Wir haben telefoniert wöchentlich. Wir haben gemeinsam gebetet am Telefon. Ich habe mir Rat von ihm geholt. Wir hatten, wenn ich zu Besuch war, hatten wir Dates, die ich eingefordert habe, wo ich auf ihn zugegangen bin, weil ich wusste, es fällt ihm auch schwer. Aber das hat sowas geöffnet. Das hat, wenn ich darüber nachdenke, über die ganzen Details und Kleinigkeiten, die Gott im Vorfeld schon ins Rollen gebracht hatte, kann ich einfach nur staunen. Ich kann einfach nur staunen zu sehen, wie er die Fäden im Vorfeld schon in der Hand hatte und es führte, dass eben diese Wiederherstellung geschehen konnte. Und mehr als das, dieser ganze Prozess, diese ganze Geschichte hat mich viel näher zu Gott gebracht, als ich es jemals hätte glauben können. Es hat mich näher zu Sven gebracht. Und auch so Kleinigkeiten, wie dass Sven gesagt hat, so, wir fahren da jetzt hin. Wo ich gesagt habe, okay, also mein Vater glaubt, er würde noch geheilt werden und so. Da habe ich gedacht, ja, dann können wir vielleicht dann ein paar Wochen oder so, fahre ich dann eine Woche hin, weil die hatten schon ein Bett bestellt und so weiter, dass wenn er dann nach Hause käme, dass er dann da noch versorgt würde und so. Und Sven sagte, nein, wir fahren da jetzt hin. Und wir sind früh morgens, ganz früh nach Ingolstadt gefahren in die Palliativklinik und ganz spät abends zurück. Und das war die schönste Begegnung, die ich jemals mit meinem Vater hatte. Und als wir gegangen sind, ich wusste nicht, dass es der Abschied für immer werden würde. Aber da war so viel Hoffnung, da war so viel Perspektive, so viel Freude, und ich hatte das Gefühl, Gott zeigt, gibt mir einfach nochmal diese Chance, meinen Vater und sein wahres Ich kennenzulernen. Ist es schmerzhaft? Ja. Verstehe ich es? Nein. Aber ich wünsche mir, dass unsere Haltung wird, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber Gott hat die Kontrolle und es muss mir dienen. Und ich muss mich nicht den Umständen beugen. Ich muss nicht das Schlechte erwarten, weil etwas schlecht aussieht. Und ob etwas gut oder schlecht ist, überlasse ich Gott. Denn er ist der, der aus dem Schlechten etwas Gutes macht. Und manchmal müssen wir durchs Feuer. Aber alles muss uns zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Und ich weigere mich, Gottes Güte an den Umständen zu messen, sondern ich erfahre Gottes Güte in den Umständen. Schadrach, Meshach und Abednego entscheiden sich nicht, dem Bild zu beugen. Und was passiert? Sie werden tatsächlich in den Feuerofen geworfen. Und der König war so wütend, dass er ihn sogar noch heißer machen ließ. 7-mal heißer, sodass die Männer hineinwarfen, durch die Hitze umkamen. Und dann guckt der König in den Feuerofen und fragt seine Leute, hey, haben wir nicht drei Leute in den Ofen geworfen? Waren das nicht drei? Ja, haben wir. Aber da sind vier. Wir sehen vier, die da umhergehen und die haben noch nicht mal eine Verletzung an sich. Und der vierte sieht aus wie ein Engel. Und er rief sie aus dem Feuer: Ihr Knechte des höchsten Gottes. Das Bild, das ist so gewaltig, wenn ich mir vorstelle, wie die aus dem Feuer kommen. Und dieses Feuer hatte keine Macht über deren Leiber gehabt. Das Haar war nicht versengt, die Kleidung war unverändert und nicht mal Brandgeruch war an ihnen. Das führt mich sofort an die Stelle aus Jesaja 43, Vers 2, wo steht: Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Stattdessen ist Gott mitten in deinem Kampf. Und die Folge von dem Ganzen war, dass der König anordnete, dass alle den Gott, den wahren Gott anbeten sollten. Ich habe neulich ein Zeugnis gelesen, wie ein Junge beim Spielen aus Versehen einen heftigen Tritt in den Bauch bekam. Und er bekam daraufhin starke Schmerzen, sodass der Vater mit ihm ins Krankenhaus fuhr. Und das folgte eine Reihe von Untersuchungen und dabei wurde ein Tumor in seinem Bauch entdeckt. Es wurde dann schnell gehandelt, der Tumor konnte entfernt werden. Und der Vater des Jungen fragte nach der OP den Arzt, wie lange er denn denkt, dass die Wucherung schon vorhanden gewesen sei. Und der Arzt konnte es nicht mit ganzer Bestimmtheit sagen, aber er sagte, die Größe und die Art des Knotens deuteten darauf hin, dass er erst 2 oder 3 Tage alt gewesen sein musste. Dein Tritt in den Bauch heute nutzt Gott für ein höheres Ziel. Gott ist gut, egal was passiert. Wir messen Gottes Güte nicht an den Umständen. Und ich glaube, dass hier heute Menschen sitzen, die erleben werden, wie die Umstände nur dazu führen, dass wir Gottes Güte noch mehr sehen werden. Der König Darius, das war dann ein paar Jahre später, beabsichtigte Daniel, über das ganze Königreich einzusetzen. Also ich springe jetzt ein bisschen, ein paar Kapitel weiter. Daniel sollte über das ganze Königreich eingesetzt werden. Daniel war eigentlich kein Einwohner von dem Ort, sondern war eigentlich einer aus der Gefangenschaft, eigentlich jemand, der gar nicht dahin gehörte. Aber er hatte so eine Weisheit in ihm, er hatte so einen außergewöhnlichen Geist, dass der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Und hier finde ich schon Folgendes. Hast du gewusst, dass vor einer Beförderung schwierige Umstände kommen? Wir lesen hier nicht davon, dass Daniel wusste, dass ihm eine Beförderung bevorsteht. Aber was wir lesen ist, dass man einen Anklagegrund fand oder suchte gegen Daniel, weil mit Sicherheit die Leute, die diesen davon mitbekamen, dass er über das ganze Land gesetzt werden sollte. Die waren eifersüchtig und wollten etwas eben finden, was sie gegen Daniel ausrichten könnten. Aber weil sie nichts fanden, redeten sie auf den König ein und baten ihn, ein neues Gesetz zu erlassen. Und zwar lautete das Gesetz: Keiner soll innerhalb von 30 Tagen irgendeinem Gott oder Menschen eine Bitte richten, außer an den König. Sonst bekommt er ein kostenloses Ticket in die Löwengrube. Der Feind will als erstes, wenn schwierige Umstände kommen, die Beziehung zu Gott sabotieren. Das Erste, was er machen möchte, ist, uns davon abzuschneiden zu der Beziehung zu Gott, damit dann wir Hoffnungslosigkeit fühlen, Perspektivlosigkeit, bis hin dazu, dass wir aufgeben wollen. Und ich liebe das so, weil das Erste, was Daniel macht, ist, er geht beten. Und die wussten ja, dass er treu Gott gegenüber ist. Deswegen haben sie ja genau dieses Gesetz erlassen. Die lauerten ihm auf, er wurde erwischt. Und weil das Gesetz unumstößlich war, muss der König sich dran halten, auch wenn er sich jetzt gerne anders entschieden hätte, weil er eigentlich Daniel schätzte und mochte. Das Ergebnis ist, Daniel bleibt unversehrt. Er wird zwar in die Löwengrube geschubst, aber es passiert ihm nichts, überhaupt nichts. Und die Folge daraus ist wieder, dass das ganze Land Gott ehren soll. Der König sagt, von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreiches vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Gerade dann, wenn der Widerstand kommt, wenn der Druck kommt, wenn hohe Erwartungen an dich sind, ist die beste Entscheidung, im Gebet, im Lobpreis und im Vertrauen dran zu bleiben. Ruth befindet sich in einer schwierigen und herausfordernden Situation. Sie entscheidet sich, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Und das, obwohl alle Männer ihrer Familie gerade gestorben waren. Nicht gerade, aber im Laufe der Zeit. Ihr eigener Mann war gestorben, ihr Schwager und ihr Schwiegervater. Es gab also keinen Versorger mehr in der Familie. Es war keine Aussicht auf eine sichere Zukunft. Und trotzdem entscheidet sie sich, ihrer Schwiegermutter Noomi loyal und treu zu bleiben. Eigentlich hätte sie auch gehen können. Ihre Mutter hatte sie sogar freigesprochen. Und sie hätte so auch eine höhere Chance auf eine sichere Zukunft gehabt. Aber sie entscheidet sich, bei ihr zu bleiben. Und sie sitzt dabei nicht auf der Couch rum und feiert eine Pity-Party, sondern sie unternimmt was. Sie geht auf das nächste Feld und liest Ehren auf. Und ich war ganz stutzig, als ich das Wort zufällig in der Bibel gelesen habe. Zufällig traf sie auf das Feldstück des Boas. Und in ihrer Herausforderung, wo sie nicht wusste, was es bringen würde, wo sie aber trotzdem aktiv wurde und sich nicht einfach ausruhte und Selbstmitleid feierte, fand sie Gunst bei Boas. Gott kümmerte sich um sie. Er bot ihr Versorgung, er wies an, dass extra Ehren fallen gelassen werden sollten, damit sie noch mehr aufsammeln kann. Sie bekam Essen und sie bekam Schutz, weil sie sollte sich an die Schnitte halten und Boas ordnete ihr das sogar an, damit sie nicht schutzlos auf den Feldern läuft, damit niemand ihr was täte und niemand sie belästigen würde. Aus Noomis Perspektive will ich auch mal kurz einen Schlenker machen. Und zwar, ihre Situation ist, sie verliert ihren Mann und ihre Söhne und ist verwitwet und hat keine Aussicht auf eine sichere Zukunft. Sie hat keine Aussicht auf ein Erbe und sie weiß auch, dass sie nicht mehr für ihre Schwiegertöchter sorgen kann. Also spricht sie los und die eine geht und Ruth bleibt. Und sie findet sich in einem total hoffnungslosen Zustand. Und sie geht zurück in ihr Land, wo sie vorher herkam, in ihre Heimat mit Ruth. Und als sie den Leuten, die sie da auch kennt, begegnet, die sagen, hey Noomi, was ist los? Sagt sie, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara. Die Bedeutung von Mara ist bitter. Noomi ist Freude. Noomi bedeutet Freude. Und sie lässt zu, dass die Umstände ihre Identität ändern. Sie tauscht ihre Freude gegen Bitterkeit. Ich glaube, hier steckt viel mehr dahinter. Wir dürfen da genauer hinschauen. Die Umstände, in denen wir sind, dürfen nicht die Erlaubnis bekommen, unsere Identität zu bestimmen. Ich darf dich ermutigen, dass du nie Schlussfolgerungen über dich selber treffen sollst, gerade dann, wenn was Schlimmes passiert ist, wenn du dich schlecht fühlst und auch nicht, wenn du müde, überarbeitet, hungrig oder traurig bist. Ruth erlebt Fügung, denn es stellt sich heraus, und das wussten die vorher wohl nicht, dass Boas der Löser der Familie ist. Und Löser waren damals, das war damals ein Rechtssystem, das gewährleisten sollte, dass Frauen, die verwitwet waren, verarmen oder in Not geraten und keine Versorgung mehr hatten, weil ja der Mann als Versorgung weg war und damals als Versorger der Familie galt. Ich gehe nochmal kurz zurück auf die Stelle, wo ich auf den Namen eingegangen bin. Und zwar, entschuldigt, wenn ich so ein bisschen springe, aber die Israeliten damals in der Wüste, das ist nur ein kurzer Schlenker, kamen damals an eine Quelle, die bitter war. Und diese nannten sie Mara. Und sie waren in der Wüste, sie hatten Durst, sie wollten was trinken. Was war? Sie konnten nichts trinken, weil die Wüste bitter war. Und der Herr zeigte Mose ein Stück Holz. Und das warf er dann hinein. Und das Da passierte, dass aus der bitteren Quelle, die durch das Stück Holz, das ein Bild auf Jesus ist, wieder süß wurde, eine süße Quelle wurde. Boas, der Löser, war in der Lage, die scheinbar ausweglose Situation von Ruth und Naomi, das Bittere, das geschehen war, in etwas Gutes zu verwandeln. Und genau dafür ist unser Erlöser gekommen. Das Bittere, das dir passiert, verwandelt er in etwas Gutes. Er löst dein schlechtes Erbe ein. Er löst deine unsichere Zukunft ein. Er löst deine Vergangenheit ein. Er löst deine Traurigkeit und deine Perspektivlosigkeit ein. Er löst deine Sorge ein. Und das, was erst bitter aussah und es ja auch war, wurde zur Ehre Gottes gut. Die Treue und Loyalität von Ruth und ihr Dranbleiben verhalf ihr zum Durchbruch, aber auch dem ihrer Schwiegermutter. Und das Dranbleiben und Durchhalten in einer schwierigen Situation, in einem Umstand, dient immer einem höheren Ziel. Der Sohn von Boas und Ruth war Obed, Davids Großvater. Gib nicht auf. Dein Durchbruch dient anderen und hat ein höheres Ziel. Wir kennen alle die Geschichte von Josef. Auch er erfuhr nur Ungerechtigkeit, wurde in die Grube geworfen, verkauft, versklavt, betrogen, verworfen, verlassen, enttäuscht. Die Liste geht weiter. Aber was bemerkenswert an Josef ist, ist, dass er die Umstände nie als Ausrede benutzte, um sich darüber zu definieren. Er entwickelte eine Mentalität, die wusste, dass die Umstände ihnen dienen müssen. Und am Ende der Geschichte, als die Versöhnung mit seinen Brüdern geschieht, sagt er auch genau das. Ihr hattet Böses mit mir im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es war ein größerer Plan dahinter, den er bestimmt nicht immer gesehen hat, wo er bestimmt auch kämpfen musste und dranbleiben musste. Aber er verlor nicht die Perspektive. Von Abraham lesen wir, dass er glaubte. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Ich kenne aber auch die Stelle von Abraham, wo er so sehr zweifelte, dass er die Verheißung, die Gott ihm gesagt hatte, er würde ein Kind bekommen, dass er selbst den Plan B machte und Hagar schwängerte, um Gott zu helfen, diese Verheißung zu erfüllen. Und trotzdem wurde ihm sein Glaube als Gerechtigkeit zugerechnet. Ich glaube, dass der Glaube keine einmalige Sache ist. Und ich glaube, dass das voll wichtig zu verstehen ist, denn Glaube ist ein andauerndes Überwinden von Zweifeln, die den Glauben zunichte machen möchten. Überwinden von dem Flüstern, das dir sagt, du bist nicht gut genug. Überwinden der Erfahrung, die ruft, das wird nicht klappen. Überwinden der Stimme, die spricht, schau doch deine Umstände an, wie soll das gehen? Der Feind wird immer die Zweifel nutzen, um in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat. Aber es ist auch so, der Feind hat Angst, denn er weiß, je mehr Überzeugung du in einer Sache hast, umso mehr Autorität wirst du in einer Sache haben. Als ich das erste Mal eine Kurzpredigt gehalten habe, da wusste ich noch nicht, wo das hinführen würde. Es muss jetzt 5 Jahre her gewesen sein. Ich wurde spontan angesprochen. Und ab dem Moment, wo ich zusagte, schien ich total blockiert. Ich war zugesetzt von Zweifeln und von Lügen, die sich wahr anfühlten, von Unsicherheit. Ich wurde an Situationen erinnert, wo ich in der Schule mal vorne stand und überhaupt keinen Ton rausgebracht habe und mir schlecht wurde und ich rot wurde und was weiß ich. Also schlimmstes Szenario hatte ich vor meinen Augen. Und die Stimme, die in meinem Kopf, du kannst das nicht, war so laut, dass ich es fast absagen wollte. Aber ich spürte gleichzeitig, dass dieser Kampf eine größere Bedeutung haben musste. Da war echt was Geistliches dahinter. Also habe ich gedacht, jetzt erst recht. Wenn der Feind nämlich so kämpft, mich davon überzeugen zu wollen, dass ich versagen würde, muss mehr dahinter sein. Und die Zweifel und die Angst, die du vielleicht hast, die deuten nur darauf hin, dass es da etwas gibt, wo der Feind ganz besonders nicht möchte, dass du weitergräbst. Und ich glaube, das war auch Teil meiner Botschaft, als ich das erste Mal gepredigt habe, dass ich jetzt erst recht das tun möchte und sehen möchte, was Gott in meinem Leben und durch mein Leben tun kann. Und es war noch nicht mal so sehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, in der geistlichen Atmosphäre fand ein Shift statt, weil Gott gesalbt oder salbte, was ich sagte. Schadrach, Meschach und Abednego beugten sich nicht dem Druck. Daniel hielt sich erst recht an Gott, als es Widerstand gab. Ruth blieb dran, obwohl sie nicht wusste, was die Zukunft bringen würde. Josef ließ nicht zu, dass die Umstände ihn definieren. Abraham überwand Zweifel. Ich habe Gott gefragt, wie das kommt, dass ich immer wieder im Alten Testament gerne grabe und mir die ganzen Sachen und Geschichten raussuche. Und ich liebe es einfach. Also ich habe mit ihm so darüber geredet und ich habe festgestellt, dass ich es einfach voll liebe, dass alles immer auf Jesus hindeutet. Egal, was du im Alten Testament siehst, es deutet auf Jesus hin. Weil all diese Leute, von denen ich gerade erzählt habe, die hatten was gemeinsam. Die mussten durch etwas durch. Jesus hingegen entschied sich für das Leid. Sie wussten alle nicht, was daraus werden würde. Er wusste genau, warum er das tat. Ich fand gerade den Lobpreis so stark. Ich war so bewegt und ich hatte das jetzt auch lange nicht mehr, dass ich vor einer Predigt so stark aufgeregt war. Aber im Grunde all das, was ich gerade gepredigt habe, all das, was ich gesagt habe, es war der Widerstand, der mir sagen wollte, es ist keine gute Botschaft, es reicht nicht. Und ich wusste, wenn ich durchhalte und wenn ich aushalte und wenn ich die Zweifel überwinde und ich hier stehe, Gottes Salbung kommt, Gottes Salbung wirklich durchbricht, dass der Durchbruch, den ich erlebe, indem ich meine Angst und Zweifel überwinde, euer Durchbruch wird. Und Justina, ich würde dich vielleicht bitten, dass du nochmal nach vorne kommst und dieses eine Lied spielst, Faithful. Und dann wünsche ich mir, dass wir das alle nochmal gemeinsam singen. Ich bin jetzt schon früher fertig als erwartet, aber das ist egal, weil ich glaube, dass Gott diese Zeit voll nutzen kann und möchte, das, was dich jetzt gerade persönlich angesprochen hat, nicht nur an dir vorüberziehen zu lassen, sondern jetzt richtig einsinken zu lassen. Steh doch nochmal auf, ich möchte gerade für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass wir jemand haben, der mit uns durchs Feuer geht. Du bist der Überwinder in uns. Ich bete einfach, dass du jetzt wirkst, Heiliger Geist, in den Herzen. Und wir liefern uns dir aus, dass du jetzt gerade zu uns sprechen kannst. Und die Dinge, die dir wichtig geworden sind für unser Leben, die uns angesprochen haben, dass wir die wirklich nehmen können und verinnerlichen, dass sie unseren Durchbruch und unseren Sieg bringen.